Als er wieder nach vorn kam, sah er aus wie ein Galan aus einem Liebesfilm, nur mit 30 Kilo weniger um die Knochen. »Übrigens, Fermin, bevor Sie gehen, ich wollte Sie noch um einen Gefallen bitten.« »Schon gewährt. Sie befehlen, ich bin da, um zu gehorchen.« »Ich möchte Sie aber darum bitten, dass es unter uns bleibt, ja? Kein Wort zu meinem Vater.« Er lachte von Ohr zu Ohr.
»Oh, Sie Spitzbube, es hat etwas mit diesem duften Mädchen zu tun, oder?«
»Nein, nein. Es geht um eine Angelegenheit von Ermittlungen und Intrige, Ihr Gebiet also.«
»Nun, ein klein wenig verstehe ich auch von jungen Mädchen. Ich sage Ihnen das, falls Sie eines Tages eine technische Anfrage haben, Sie wissen schon. In allem Vertrauen, da bin ich wie ein Arzt, ohne Zimperlichkeit. Ich werde daran denken. Jetzt aber sollte ich wissen, wem das Postfach mit der Nummer 2321 im Hauptpostamt in der Via Laietana gehört. Und wenn möglich, wer die Post dort abholt. Glauben Sie, Sie können dieses schwierige Problem für mich lösen?«
Er schrieb sich die Nummer mit Kugelschreiber unter den Strumpf auf den Rist.
»Das ist kinderleicht. Mir leistet kein öffentlicher Organismus Widerstand. Geben Sie mir ein paar Tage und ich liefere Ihnen einen umfassenden Bericht.«
Ich verabschiedete ihn mit einem militärischen Gruß und sah ihn würdevoll davonschreiten. Keine 5 Minuten später hörte ich die Türglocke und schaute von meinen Zahlen und Korrekturen auf. Ein Mann in grauem Mantel und mit Filzhut war eingetreten. Er hatte einen schmalen Schnurrbart und blaue, glasige Augen. Sein Verkäuferlächeln war falsch und gezwungen. Der Besucher bot mir sein schmieriges Lächeln, während er aufs Geratewohl einen Band von einem Stoß nahm, der neben dem Eingang darauf wartete, eingeordnet und geschätzt zu werden. Alles an ihm strahlte Verachtung für das aus, was er sah.
»Eine Menge Buchstaben, was?«
sagte er.
»Das ist ein Buch. Die haben immer ziemlich viele Buchstaben. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, mein Herr?«
Mit übellaunigem Nicken legte er das Buch auf den Stapel zurück und ignorierte die Frage.
»Was ich immer sage, Lesen ist für Leute, die viel Zeit und nichts zu tun haben. Wie die Frauen. Wer zu tun hat, hat keine Zeit für Märchen. Im Leben gilt es, hart zu schuften. Finden Sie nicht auch?«
»Das ist eine Meinung. Suchen Sie etwas Bestimmtes?«
»Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Genau das ist das Problem in diesem Land, dass die Leute nicht arbeiten wollen. Es gibt viele Herumtreiber, finden Sie nicht auch?«
»Ich weiß es nicht, mein Herr, vielleicht. Hier verkaufen wir nur Bücher, wie Sie sehen.« Der Mann trat dichter an den Ladentisch. Er sah düster und aufbrausend aus, wie ein Fluch im Sonntagsanzug.
»Wenn Sie mir sagen wollen, womit ich Ihnen dienen kann?«
»Ich bin es eher, der gekommen ist, um Ihnen einen Dienst zu erweisen. Sie sind der Inhaber dieses Ladens?«
»Nein, der Inhaber ist mein Vater.«
»Der Grund meines Besuchs, eines Höflichkeitsbesuchs, ist es, Ihnen mitzuteilen, dass mir zu Ohren gekommen ist, dass Sie beide mit anrüchigen Leuten Umgang pflegen, insbesondere mit Invertierten und Bösewichten.«
Ich schaute ihn verdutzt an.
»Wie bitte?«
Er bohrte seinen Blick in meinen.
»Ich rede von Schwulen und Gaunern. Sagen Sie nicht, Sie wissen nicht, wovon ich spreche.«
»Ich fürchte, ich habe nicht die leiseste Ahnung und auch nicht das geringste Interesse, Ihnen weiter zuzuhören.«
Er nickte, jetzt feindlich und zornig.
»Sie werden aber verdammt nochmal müssen. Ich nehme an, Sie sind auf dem Laufenden über die Aktivitäten des Bürgers Federico Flavia?«
»Don Federico ist der Uhrmacher des Viertels, ein vortrefflicher Mensch, und ich bezweifle sehr, dass er ein Übeltäter ist.«
»Ich sprach von Schwulen. Ich weiß genau, dass diese Schwuchtel in Ihrem Laden verkehrt. Vermutlich, um Liebesromänchen und Pornografie zu kaufen.«
»Und darf ich Sie fragen, was Sie das angeht?«
Anstatt zu antworten, zog er seine Brieftasche hervor und legte sie offen auf den Ladentisch. Ich erkannte einen schmuddeligen polizeilichen Dienstausweis mit dem Gesicht des Mannes, als er noch etwas jünger war. Ich las bis zu den Worten »Chefinspektor Francisco Javier Fumero Almuniz«.
»Junger Mann, mir gegenüber haben Sie Respekt zu zeigen, sonst stauche ich Sie und Ihren Vater zusammen, dass Ihnen die Haare ausfallen, weil Sie bolschewistischen Schund verkaufen, ist das klar?«
Ich wollte eine Antwort geben, aber die Worte waren mir auf den Lippen eingefroren.
»Aber nun gut, es ist nicht dieser warme Bruder, was mich heute herführt. Der wird früher oder später auf dem Revier landen, wie alle seines Schlages, und dann werde ich ihm schon Dampf machen. Was mir Sorge bereitet, ist, dass mir Berichte vorliegen, wonach Sie einen gemeinen Dieb beschäftigen. Einen Schurken der übelsten Art. Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen, Inspektor. Fumero lachte sein klebriges Lächeln. Weiß Gott, welchen Namen er sich jetzt zugelegt hat. Vor Jahren hat er sich Wilfredo Camagüey genannt, ein Ass des Mambo, und hat behauptet, Voodoo-Spezialist, Tanzlehrer von Don Juan de Bourbon und Geliebter von Matahari zu sein. Andere Male nimmt er Namen von Botschaftern, Varieté-Künstlern oder Stierkämpfern an. Wir haben den Überblick schon lange verloren. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, aber ich kenne niemand namens Wilfredo Camagüey. Gewiss nicht, aber Sie wissen, wen ich meine, nicht wahr? Nein. Erzählen Sie mir keinen Scheiß. Wenn's mich ankommt, gebe ich Ihnen einen in die Fresse und mach die Bude dicht hier, kapiert? Aber heute bin ich gut gestimmt, also lasse ich Sie mit der Warnung allein. Er wandte sich mit seinem widerlichen Lächeln zur Tür. Wir werden uns wiedersehen. Und sagen Sie Ihrem Freund, Inspektor Fumero habe ihn im Auge und lasse ihn herzlich grüßen.